Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, dem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Mit in der Leitung ist Herr Martin Schleske. Herr Schleske, sind Sie am Telefon?
Ja, genau, ich höre Sie. Hallo.
Grüße. Ich erreiche Sie, habe ich gehört, in Landsberg in Ihrer Werkstatt. Ist das richtig?
Genau, ich sitze gerade an der Werkbank, habe noch die Wölbung einer Geige mit der Ziehklinge bearbeitet und das jetzt mal eben unterbrochen. Danach mache ich weiter.
Damit sind wir ja eigentlich schon direkt mitten im Thema. Sie sind Geigenbauer, Herr Schleske. Das ist natürlich, ich sag mal, ein sehr ungewöhnlicher Beruf und der verbreitet auch einen gewissen Mythos von Klang und Zauber und Stradivari klingt da auch gleich mit. Darf ich mal fragen, wie kommt man dazu, Geigenbauer als Beruf zu wählen oder als Berufung zu wählen? Wie kommt es zu so etwas?
Ja, also da gibt es quasi so eine heilige Antwort und eine ganz profane Antwort. Die profane Antwort ist, ich war damals mit 17 Jahren extrem schulmüde und kam aus einem richtigen, typischen Lehrerhaus, mein Vater Professor und die Mutter Lehrerin, das waren alles viel zu intellektuell. Und da habe ich versucht, ob ich in Mittenwald diese Aufnahmeprüfung an die Geigenbauschule schaffe. Damals war das ein sehr starker Modeberuf, waren 1200 Anfragen jedes Jahr und nur 12 haben sie genommen. Und dann habe ich das probiert und wurde auch prompt eingeladen, konnte die Aufnahmeprüfung machen und dann haben die mich zum Schrecken aller Lehrer und meiner Eltern genommen und habe ich die Schule geschmissen und bin an die Geigenbauschule in Mittenwald gegangen. Das war 1982, schon eine Weile her. Aber was eigentlich damals schon die große Motivation war und auch eigentlich bis heute sich immer stärker eigentlich vertieft hat, ist diese Verbindung, die im Geigenbau ist, zwischen dem Handwerklichen auf der einen Seite, wirklich das kreativ, künstlerisch umzusetzen an der Werkbank, dann aber auch die Musik, also das, ja, dieses Einfühlen in den Klang, kein technisches Ergebnis, sondern ein ästhetisches Ergebnis. Und aber auch die ganze Physik und Akustik und Forschung, also Kopf, Hand, Herz, kommt zusammen. Also nicht nur Laborarbeit, nicht nur eine intellektuelle Arbeit, aber auch nicht nur das künstlerische Gestalten, sondern eigentlich ist alles der ganze Mensch gefordert.
Ja, man muss das vielleicht auch noch dazu sagen, neben dem, dass Sie einfach jetzt auch Geigenbau gelernt haben, haben Sie auch Physik studiert und haben auch Klangakustik studiert. Das heißt, Sie haben hier wirklich Kopf und Herz in sehr intensiver Weise zusammengebracht.
Ja, das stimmt, das war mir sehr wichtig, weil ich eigentlich in Mittenwald, das ist ja so eine ja, ganz, ganz traditionsreiche Schule und ein Ort mit 300 Jahren Geigenbautradition, man eigentlich da nur lernt, sehr präzise zu arbeiten nach vorgegebenen Schablonen und Tabellen und Maßtabellen und aber eigentlich niemand die Antwort geben konnte, was macht jetzt eine Geige zu einem guten Klang und wie muss ich ein Instrument, was ist das Geheimnis, dass ich so einen Klangkörper zum Klingen bringe, dass manche extrem dürftig klingen, dass man eigentlich lieber weglaufen will und andere Instrumente klingen so, dass man Gänsehaut kriegt und total tief berührt ist. Also diese Frage nach dem Klang konnte eigentlich nicht beantwortet werden, richtig. Und dann habe ich mich entschieden, Physik zu studieren und den ganzen Bereich der Akustik ja nochmal zu lernen.
Jetzt haben Sie wirklich Akustik auf akademischem Grade gelernt und trotzdem schreiben Sie, wenn ich das von Ihrer Website richtig in Erinnerung habe, ich bin überzeugt, Musik ist letztlich in Klang gegossenes Gebet. Ich nehme an,
Ja.
das haben Sie auf der Physikhochschule so nicht gelernt.
Ja, also das ist ganz wesentlich vielleicht zu trennen. Das ist ein kategorialer Unterschied, würde ich das nennen, zwischen Akustik und Klang. Das darf man auf keinen Fall als ein Synonym verwenden. Das ist ungefähr der gleiche kategoriale Unterschied wie zwischen Gehirn und Geist. Also ich kann auch das Gehirn jetzt neurobiologisch beim Denken beobachten, wie die Synapsen feuern, aber habe nichts über das Bewusstsein des Menschen erkannt und über die Empfindung, die Erfahrung, den Geist. Das ist ein Unterschied. Und trotzdem weiß jeder, dass natürlich der Geist abhängig ist von dem feuernden Gehirn. Aber wir sind, das ist uns klar, mehr als 3 Kilo denkendes Fleisch. Also was das ausmacht, diesen Unterschied zwischen diesen unterschiedlichen Ebenen, das ist faszinierend an der Geige eigentlich erkennbar. Sie ist auf der einen Seite ein akustischer Körper, den kann ich analysieren mit physikalischen Methoden, mit Modalanalyse, Spektralanalyse und diese ganzen Forschungsmethoden, aber dann habe ich nur den Klangkörper, den akustischen Körper analysiert, aber nicht über den Klang eigentlich erkannt, der den Menschen berührt. Da spricht man in der Psychoakustik von sogenannten Empfindungsgrößen. Und dass das beides zusammenkommt und voneinander eigentlich abhängig ist, aber doch nicht ich über die Physik die Frage der Empfindung und der Schönheit klären kann. Das macht eigentlich das so spannend. Also man kann auch sagen, dieses Spannungsfeld zwischen einerseits dem Atelier, in dem die Geigen entstehen, und dann wechsle ich in den zweiten Stock und gehe ins Labor. Da habe ich modernste physikalische Methoden auch mit weiterentwickelt. Also diesen Wechsel zwischen Atelier und Labor, das macht es eigentlich richtig spannend. Das ist ein Gleichnis eigentlich für unser Leben.
Sie haben ja auch zwei Bücher geschrieben. Das eine heißt Herztöne, Lauschen auf den Klang des Lebens. Das andere heißt Der Klang vom unerhörten Sinn des Lebens. Und da kommt diese Klangdimension, die Sie jetzt von der Akustikdimension unterschieden haben, ja sehr deutlich schon zum Ausdruck. Aber wenn Sie wenn ich das noch einmal zurückführen kann, wenn Sie sagen, Klang ist gegossenes Gebet, wie kommen Sie zu dieser Formulierung des Gebets?
Ja, also für mich ist es ein ganz, also Gebet verstehe ich in einem sehr weiten Sinn zunächst mal, in einer ganz tiefen Überzeugung, dass es nicht nötig ist, dass meine Lippen sich bewegen, um zu beten. Mhm. Sondern für mich, ich sage manchmal für mich so, das Herz betet. Das ist übrigens ein Satz von Augustinus, dem Kirchenvater, der gesagt hat, das Herz betet stets, auch wenn die Lippen schweigen. Das heißt, das Entscheidende des Betens ist eigentlich, was bewegt unser Herz, was haben wir im Herzen? Und das auszudrücken, wenn das Ausdruck findet, ist es immer eine Form des Betens. Und deswegen glaube ich, die Musik ist ein ganz tiefer Ausdruck dessen, was uns eigentlich als Menschen ausmacht. Ein Lebensausdruck, durch die wir vielleicht auch sogar erkennen, wer wir sind als Menschen. Insofern ist das Gebet braucht keine Worte, die Musik braucht keine Worte, um Gebet zu sein. Mhm. Also es ist unwillkürlich, es ist der Lebensausdruck, der tiefste Lebensausdruck des Menschen, es ist eine Form seiner Liebe, sein Leben auszudrücken, und damit ist es und wird es zum Gebet.
Dieser tiefste Ausdruck des Lebens, den als Gebet zu bezeichnen, hat natürlich auch, da schwingt auch eine spirituelle Dimension mit, die vielleicht nicht jeder so mitformulieren würde, die Sie aber auch sehr offen auch in Ihren Büchern zum Ausdruck bringen. Ja. Da ist auch eine Dimension, die man jetzt christlich formuliert, auch als eine Gottesdimension ansprechen kann. Das alles schwingt im Klang einer Geige?
Ja, genau. Also da ist die Geige für mich eigentlich ein starkes Gleichnis für diese Dimension des Lebens. Also das Einswerden des Musikers mit seinem Instrument, das ist eine ganz starke, tiefe Erfahrung. Die ist für mich so ein Gleichnis für die innere Einheit mit Gott, für das Einswerden mit Gott. Also diese Weisheit, von der ich überzeugt bin, die uns umgibt, eine sehr, sehr verletzliche Weisheit. Also das ist eine Grundüberzeugung von mir, dass ich glaube, Gott ist in dieser Welt verletzlich, und das Verletzbarste, was wir verletzen können, ist Gott selbst. Und das, glaube ich, ist ein tiefes Gleichnis auch für diese Verletzlichkeit des Tones, der beim Geigespielen entsteht, und für dieses Einswerden zwischen dem Instrument und dem Musiker. Also ich kann es nicht trennen. Ich kann nicht den Musiker trennen vom Instrument, dann verstummt der Ton. Mhm. Und so bin ich überzeugt, lässt sich der Mensch nicht trennen von letztendlich von dem Geist Gottes, der das Leben hervorbringt und der in uns ist und der um uns ist und der aus dem heraus das Leben überhaupt entstanden ist. Also da ist für mich eine sehr enge, eine mystische, eine tiefe Verbindung. Also im Grunde ist es übrigens schon gesagt, allein in diesem Wort Person. Also per sonum heißt wörtlich hindurch tönen, hindurch klingen. Sonum, der Klang, per hindurch. Also was den Menschen zur Person macht oder uns zur Person macht, ist eigentlich die Frage, was kommt durch dich zum Klingen? Was ist der Ausdruck deines Lebens? Was strahlst du aus? Was ist es, worum es dir geht im Tiefsten, wofür du dein Leben einsetzen willst, wofür du dich hingibst im Tiefsten eigentlich? Die Hingabe, die Ausstrahlung des Menschen, das ist, was uns durch uns zum Klingen kommt. Das macht uns zur Person. Da hören wir bereits im Wort eigentlich dieses ganze Gleichnis des Instrumentseins.
Jetzt sind Sie natürlich nicht nur Musiker und werden insofern nicht nur im Klang eins mit dem Instrument, sondern Sie sind Geigenbauer. Und wenn ich das richtig jetzt auch gelesen habe, für so eine Geige braucht es 250 Stunden, bis man hier eine Geige baut. Und ich nehme an, das wird auch eine sehr intensive Beziehung sein, die Sie mit diesen Geigen entwickeln, die Sie machen ja gar nicht so viel Geigen im Jahr. Ich weiß nicht, wie viele Geigen machen Sie pro Jahr, so durchschnittlich?
Jetzt ungefähr, ich habe noch zwei Mitarbeiter, die auch mitarbeiten, ja. Also wir schaffen so ungefähr 25 Geigen im Jahr, ja. Dann noch ein paar Bratschen auch, aber nicht so viele, 3-4 Bratschen, ja. Und 2-3 Celli.
Jetzt, der Mythos der Geige ist natürlich genau das, wovon wir sprechen, ihr Klang. Mhm. Und gleichzeitig, wenn man jetzt noch in dem Bild von dem Anfang unseres Gespräches bleibt und Akustik und Klang hier miteinander denkt und Akustik hier auch einfach eine Musik des Synthesizers zum Beispiel hier mitdenkt, könnte man ja direkt sagen, die Geige ist eigentlich der Gegenentwurf, obwohl der Gegenentwurf natürlich viel älter ist als der Synthesizer. Weil die Geige ist ja etwas, da steckt ja unheimlich viel drinnen bis zu dem Holz, dass Sie hier suchen müssen. Sie haben irgendwo mal gesagt, dass von den Fichten, die Sie für dieses Holz brauchen, von den Fichten, wenn man, glaube ich, nur einer von 10.000 sich für den Klang einer guten Geige, das muss man sich mal vorstellen, einer von 10.000, also wenn Sie sagen, einer von 100, hätte mich das schon beeindruckt, aber einer von 10.000, das ist schon eine andere Dimension. Das heißt, vom Suchen des Holzes, vom Erkennen des Holzes, vom Klang, da steht ja ein unheimlich langwieriger, intensiver, feinfühliger Geburtsprozess, Schaffensprozess. Mhm. Was ist das eigentlich, was da zwischen Ihnen und diesem Holz passiert, bis Sie am Schluss dieses Instrument in den Händen halten und der Klang dem entspricht, was diese Geige werden wollte?
Ja, also es stimmt. Also es ist, ja, da kann man überlegen, wie drückt man es aus. Es ist fast eine erotische Beziehung zum Holz, zum Klang, zu dem Spüren der Fasern, zu dem Rauschen, wenn man so ein Holz in der Hand hat. Also man wird zumindest euphorisch, spüre ich richtig, wenn ich so ein außergewöhnliches Holz in der Hand habe. Und selbst innerhalb eines fantastischen Sängerstammes gibt es nur wenige Bereiche im gesamten Stamm, aus dem man eine Geige so bauen kann, dass sie einen ganz großen Ton bekommt, einen besonderen Ton hat. Also das Holz zu finden, ist schon im Grunde das eine große Geheimnis natürlich im Geigenbau. Das Holz, mit dem ich arbeite, dürfte es gar nicht geben. Also wenn man die holztechnologischen Handbücher liest und die Holzlexika und da schaut man nach, was Fichtenholz für Schallgeschwindigkeiten und Dichten hat, dann ist es da gar nicht drin. Das heißt, jeder Professor für Holztechnologie wird mich groß anschauen und sagen, so ein Holz gibt's nicht. Da kann man sagen, doch, du hast noch nie ein wirklich außergewöhnliches Fichtenholz in der Hand gehabt. Also das, und daraus kann dann ein Ton entstehen. Dann ist die große Kunst aber, dem Holz gerecht zu werden. Das heißt, nur das großartige Holz alleine ist zu wenig, sondern dann ist die Frage, was braucht dieses Holz, um zu klingen? Was fordert's von mir? Wo muss ich die Grenzen des Holzes auch respektieren. Das ist die Kunst im Geigenbau. Ich darf nirgends übertreiben, also zu weit gehen, weil das Ego mit mir durchgeht und ich sage, ich möchte einen ganz großen Ton, wenn ich zu weit gehe. Und H10 Millimeter nur, dann saufen die Resonanzen ab, sind zu tief, das Instrument klingt kraftlos, matt, topfig, konturlos. Wenn ich aber auf der anderen Seite ängstlich bin und nicht weit genug gehe, dann sind die Resonanzen so hoch, dann klingt es harsch und scharf und eng und unangenehm. Also die Kunst ist genau an der richtigen Stelle zu spüren, jetzt ist gut. Mehr darf ich bei diesem Holz nicht machen, aber ich darf mich auch nicht zu früh zufrieden geben. Also das ist im Grunde ein großes Gleichnis, kann man auch sagen, für den Klang des Herzens. Nämlich auf der einen Seite der Stolz oder das Ego, was es immer übertreiben will, und auf der anderen Seite aber die Angst oder die Ängstlichkeit, die untertreibt und nicht weit genug geht. Und da würde ich sagen, Angst ist genauso schlimm wie Stolz. Beides verdirbt eigentlich das, was wir schaffen wollen in unserem Leben. Also da merke ich im Geigenbau selber schon, eigentlich das ist eine große Lebensschule. Und diese Beziehung zum Holz einzugehen und zu merken, den Verlauf der Holzfasern zu spüren und der Markstrahlen, das ist ganz, ganz wesentlich. Das ist im Grunde übrigens auch der Grund, warum in der Werkstatt auch große Stille ist. Also meine Mitarbeiter, die wissen, dass eigentlich während der Arbeit dürfen wir nicht reden. Da ist das Einzige, was wir hören dürfen, ist das Geräusch des Werkzeuges, dieses Holz berührt. Denn dadurch gibt es Holz sich zu erkennen. Und ich höre den Faserverlauf, ich höre die Markstrahlen Und nur so entsteht von Anfang an ein Gefühl für das, was ich in der Hand habe.
Sie haben auch eine interessante Formulierung verwendet. Sie haben davon gesprochen, dem Holz gerecht zu werden. Das ist eine völlig andere Formulierung, als was man ja auch sagen könnte, was man aus dem Holz rausholen kann.
Ja, genau. Stimmt.
Ja. Da ist ja schon eine Beziehung zu diesem Holz, wo, so hört sich das zumindest an, dem Holz gerecht zu werden, die Eigenheit des Holzes, das in der Hand. Und zuerst mal scheint es so zu sein, dass Sie mal das geeignete Holz finden müssen, aber dann auch das Holz in seiner Eigenheit wahrscheinlich erkennen müssen und zu einem gewissen Grad Ihnen auch das Holz zeigt, welcher Klang aus dem, was Sie hier in den Händen halten, formbar ist. Das heißt, da ist ein intensives Zwiegespräch oder eine Beziehung zwischen dem Holz und Ihnen als Geigenbauer, die von beiden Seiten her gestaltet wird.
Ja, das ist interessant, ist mir gar nicht jetzt aufgefallen, aber das wäre in der Tat genau der große Unterschied, wenn ich sage, meine eigentliche Lebensüberzeugung ist, ich bin Holz in Gottes Händen. Gott hat diese Sehnsucht, das Leben zum Klingen zu bringen, den Menschen zum Klingen zu bringen, der sich auch sehr spröde widersetzen kann, diesem Werdegang, diesem Prozess. Aber die Frage dieser Weisheit, die eigentlich die ganze Schöpfungskraft ist, die wir erfahren, in der wir leben, ist eben genau nicht, was kann ich rausholen aus dem Menschen, aus dem Leben. Das wäre genau eigentlich sowas wie Unterwerfung. Die Kräfte, die fragen, was kann ich rausholen aus dem Menschen, sind eigentlich die Kräfte, die den Menschen unterwerfen. Es gibt auch religiöse Unterwerfungen, auch innerhalb der Religion gibt so dieses Denken. Aber die andere Frage, die Weisheit Gottes, und das ist das, was auch im Neuen Testament ganz intensiv entfaltet wird, vor allem im Römerbrief, den ich sehr liebe, und da im 8. Kapitel, was vielleicht das innigste und stärkste Kapitel im ganzen Neuen Testament ist, ist genau diese tiefe Erkenntnis der Geist Gottes, der in uns, da heißt es sogar, der im Herzen des Menschen seufzt und der in uns seufzt und das Herz des Menschen Gott emporbringt und im Grunde zum Klingen bringt. Also eben genau die Frage, da ist es eigentlich die Umkehrung, da ist eigentlich die Frage, wie wird Gott dem Menschen gerecht und nicht der Mensch, der sich Gott unterwerfen soll, religiös, um irgendwie Gott gerecht zu werden. Das ist der große Unterschied. Also eigentlich hängt alles an dem Vertrauen. Das Tiefste, was uns zum Klingen bringt, ist Vertrauen. Ist die Frage, worauf vertrauen wir und wie drückt sich unser Vertrauen aus? Und das Vertrauen wäre im Grunde so wie das Holz, das sich mir anvertraut, das Holz, das sich mir in die Hände gibt, vertraut sich der Weisheit des Meisters an und so will ich mich auch eigentlich dem Leben in die Hände geben, dem Leben aus Gott und aus dieser Weisheit. Und das hat viel mit Vertrauen zu tun.
Es scheint ja so zu sein, dass hier im Zusammenspiel zwischen dem Holz, ihrer Kunstfertigkeit, ihrem Verständnis von Klang und auch der Meisterschaft von vielen, vielen Generationen von Geigenbauern und auch Geigenentwicklern, die einfach irgendwann einmal dieses Instrument als Instrument überhaupt gefunden haben. Ich sage jetzt bewusst das Wort gefunden und nicht das Wort erfunden. Da sind ja unheimlich viele Komponenten, die diesen Klang der Geige, den Geigenklang werden lassen. Und wenn ich Sie so reden höre, klingt das so, dass hier wirklich Verschiedenes, nämlich all diese verschiedenen Komponenten von der Eigenheit des Holzes, von der Eigenheit der Musikgeschichte, von der Eigenheit der Musiker, die Klangfarben von Hölzern überhaupt erst einmal in der Tiefe erforschen lernen, von Komponisten, die anfangen, mit diesen Klangfarben Musik zu komponieren und Melodien, Harmonien entwickeln, dass hier etwas zusammenkommt, das hat nicht sozusagen den einen Meister, der das macht, sondern da findet sich ein Ganzes in all diesen Komponenten und ein Komponent sind Sie als Geigenbauer, der hier dann, ich sag mal, auch einen Meister-Violinisten oder Violinistin ein Instrument zur Verfügung stellt, dass hier etwas ist, was wahrscheinlich in seiner Einzigartigkeit auch seine eigene Widerborstigkeit, seine eigene Beschränkungen und dadurch auch seinen eigenen Charakter besitzt.
Ja, also das als Geigenbauer ist es eigentlich die große Kunst. Also ich denke manchmal so was wie Heiratsvermittler. Also, dass der Musiker sich verliebt in das Instrument, das ist das, was man nicht machen kann, was eine große Gnade ist und eine Freude
Okay.
ist und ein großes Glück, wenn das passiert. Aber das ist oft wie Liebe auf den ersten Blick. Also, es kommt manchmal vor, dass ein Musiker oder eine Musikerin in der Werkstatt war, eine Geige probiert hat und hat angefangen, die Bach-Sonaten zu spielen und ihr sind die Tränen runtergelaufen, weil sie gesagt hat, so eine Stimme hat sie in ihrem Leben noch nie gehabt. Und oder neulich ist es passiert, das war total rührend. 17-jährige Tochter war mit ihren Eltern da, eine sehr begnadete Geigerin, hat aber keine gute Geige gehabt. Und dann spielt sie auf der Geige, die ich gerade fertig gebaut habe. Und und plötzlich laufen dem Vater die Tränen runter und er entschuldigt sich quasi und sagt, ja, sie sind jetzt auch peinlich, aber er hat seine Tochter noch nie so erlebt. Und er sieht jetzt, was, also er hat im Grunde seine Tochter anders erlebt als je zuvor. Für mich war es so, als ob sie ihre Flügel entfaltet, sich aufrichtet und zeigt, wer sie ist. Und das ist das Tiefste. Die Geige ist, oder ein Musikinstrument überhaupt, es ist eigentlich bedeutungslos, dass sie zufällig eine Geige in der Hand hat. Sie könnte auch eine Oboe oder eine Klarinette oder eine Trompete oder ein Cello oder ein Klavier oder ein anderes Instrument spielen. Es ist immer der Gesang. Also es ist eigentlich Ausdruck der Seele. Durch den Klang kann ein Mensch zeigen, wer er ist und kann seiner Seele Ausdruck geben. Und das ist das Wesentliche. Und das ist was nicht machbar ist. Wo ich für mich auch sage, das ist so eine tiefe Grundüberzeugung eigentlich die, dass ich sage, die wesentlichen Dinge können wir nicht machen, sondern wir können sie nur empfangen. Aber wir können uns empfänglich machen. Das ist eigentlich die Kunst, die da gefragt ist, dass sowas entsteht, dass an der Werkbank eigentlich die Stimme des Menschen entsteht, auf der er dann singen kann mit dieser Geige. Das ist nicht machbar. Und so ein Instrument ist einfach wie ein Teil, wie angewachsen. Bei einem guten Musiker ist es wie ein Teil seines Körpers. Es ist nicht zu trennen. Es ist wie sein Arm oder wie seine Finger, das Instrument selber. Also das ist so diese innige Einheit, die ist sehr, sehr stark. Und wenn ein Mensch dann Ausdruck gibt seiner Seele und das im Konzert passiert und Menschen hören zu, dann ist meine Überzeugung, auch die Erfahrung, was ich immer wieder erlebe, dass dann auch Klang was Heilsames hat. Nicht nur einfach ein guter Klang oder ein schöner Klang, sondern wenn wir wirklich zuhören, dann kann Klang ganz heilsam, was Heilsames in uns sein, eine Kraft, die was gesund macht in uns. Das ist mit der Grund, warum Menschen Instrumente gebaut haben. Also das hat sicher mit der Bewusstwerdung des Menschen überhaupt zu tun. Die ältesten Musikinstrumente, die die Menschheit gebaut hat, sind vor 30 bis 50.000 Jahren gebaut worden. Man geht in der Forschung davon aus, dass mit Entstehen der ersten Musikinstrumente vor ungefähr 50.000 Jahren auch die Sprache des Menschen entstanden ist. Ziemlich gleichzeitig. Also das hat mit der Bewusstwerdung des Menschen überhaupt zu tun. Das finde ich eine ganz aufregende Sache. Sie ist auch interessant, fast auch was Gleichnishaftes, dass im Buch Genesis, im ersten Buch der Bibel, der Musiker die erste Berufsbezeichnung ist in der Bibel. Also da heißt es in der siebten Generation nach Adam. Adam heißt einfach der Mensch, als Typus Mensch, geschaffen aus Adama, Lehm vom Acker. Also das ist ja ein Wortspiel, dass man aus Adama, aus Lehm, wurde Adam, der Mensch, der dann den Odem des Lebens in die Nase bekam und dadurch ein lebendiges Wesen, also die belebte Materie. Was bedeutet es, dass das Leben, dass die Materie belebtes Leben ist? Das ist ein Geheimnis, das man durch nichts erklären kann. Da kann man nur staunen. Aber dann heißt es, in der siebten Generation nach Adam war ein Mann, der hieß Jubal Kain und sein Bruder Tubal. Und dann heißt es Jubal Kain, aber von dem sind hergekommen alle Flöten- und Zitternspieler. Und Tubal, sein Bruder, von dem sie hergekommen, alle Erzschmiede, also der Handwerker und der Musiker, aber zuerst wird der Musiker genannt, als der erste Beruf des Menschen überhaupt. Das ist schon hat schon seine Bedeutung, weil wahrscheinlich die Ahnung einfach dahinter ist, damit ist im Menschen etwas entstanden, was es bislang nicht gab. Weil der Klang eines Instrumentes, ich stelle mir das vor, so war das, vielleicht war es ein besonders verträumter Jäger, der mit seinem Finger aus Versehen am Bogen an der Sehne hängen geblieben ist und gemerkt hat, die gibt so einen tollen Ton von sich und er hat ganz vergessen, den Pfeil abzuschießen, weil er diesen Klang des Jagdbogens gehört hat, hat ihn dann über einen hohlen Schildkrötenpanzer gespannt mit Fell, einen Resonanzkörper entwickelt, so sahen die ersten Instrumente aus und diese Klänge gemacht und was muss da passiert sein? Die Stammesgenossen am Lagerfeuer, die das Instrument gesehen haben, das erste Instrument des Menschen, haben gelacht, weil sie gesagt haben, wie soll man damit einen Hirsch oder eine Antilope erlegen. Und dann haben sie den Klang gehört und waren still und waren verstummt über dieser ungeheuren Schönheit des Klanges, weil plötzlich war etwas nicht Nützliches geschehen. Musik nützt nichts, bringt nichts, ist nur zutiefst schön. Das heißt, der Klang als etwas, was das Leben aufrichtet in seiner Schönheit, ohne dass es aber einen pragmatischen Nutzen hat. Und ich glaube, damit mit der Erfahrung von Schönheit, mit der Erfahrung von Sinn, der nicht aus dem Nutzen zu begründen ist, ist der Mensch eigentlich erwacht. Also das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen Nutzen und Sinn. Und wenn wir nur die nützlichen Dinge ständig vor Augen haben, dann werden wir den Sinn unseres Lebens nicht berühren. Den berühren wir durch die Schönheit, durch die Erfahrung von Schönheit.
Wenn Sie sagen, da ist der Mensch erwacht, würde ich gerne nachfragen, erwacht wozu?
Ja, vielleicht erwacht zu einer Art der Gottesebenbildlichkeit. Zu dieser Erfahrung, was es heißt, am Leben zu sein, was es heißt, eine Seele zu haben, die einen Ausdruck sucht, was es heißt, ich denke, das ist das erste Gebet, was letztendlich erwacht ist, das Empfinden, ich bin am Leben und ich bin nicht dieses Tier, das ich hier imitiere. Also die erste Musik war Imitation von Tiergeräuschen, sagt man, durch die Stimme und die Instrumente. Das heißt, indem der Mensch etwas imitiert, war ihm klar, das bin ich nicht. Also wer bin ich dann? Also es erwacht letztendlich auch die Frage, wer bin ich? Und die Erfahrung von Musik führt uns an diese Urfragen hin.
Jetzt ist die Antwort der Musik eben Klang. Und ich würde da gern nochmal nachfragen und Sie jetzt nicht als Akustiker und auch nicht als Philosoph, sondern als Geigenbauer und Musiker, der wirklich Holz in die Hand nimmt und dem Klang auch eines frisch geschnittenen Holzes nachempfindet, fragen, was ist das Klang? Was ist das eigentlich?
Ja, das ist eine schwere Frage. Also ist letztendlich eine philosophische Frage, auf vielerlei Weise beantworten kann. Für mich ist Klang ein Ausdruck, der eine ungeheure Vollmacht hat. Nämlich es ist immer das, was mich unwillkürlich dazu bringt, zuzuhören, still zu werden, hinzuhören. Mhm. Also es ist das Gegenteil von Geräusch. Geräusch kann lästig sein, kann mal sein, was mich stört. Wenn ich einen schönen Klang höre, werden die Menschen so, das ist auch im Grunde die Vision, die ich habe mit meinen Geigen, eine Geige zu bauen, wenn die gespielt wird, dass die Menschen sofort still sind. Dass sie sofort sagen, was ist denn jetzt los? Also so wie ich, wenn ich Maria Callas höre, die ist für mich das größte Vorbild für meine Geigen, so eine Sängerin, wenn man die hört, es gibt manche Töne, da läuft einem ein Schauer den Rücken runter, der ganze Körper, das elektrisiert den Menschen. Das kann man aber nicht erklären. Also wissenschaftlich sind wir noch überhaupt nicht so weit, dass wir diese Phänomene von Klangschönheit wissenschaftlich fassen können. Das Gebiet der sogenannten Psychoakustik, das ist noch ganz eine junge Disziplin, da sind wir sicher in 100, 200 Jahren viel weiter, diese Berührung des Klanges mit der Seele zu erforschen. Aber es ist was uns sehr berührt und verstummen lässt. Ich habe, als ich die erste wunderbare Geige vor 25 Jahren in die Werkstatt bekam, als ich ganz frisch die Meisterprüfung gemacht habe, das war eine Geige von Antonio Stradivari, 1711 gebaut. Und meine Frau war zufällig da in der Werkstatt und hat mich dann Geige spielen gehört. Und die kennt mein Spiel, das ist nicht so überwältigend gut. Aber als sie mich gehört hat auf dieser Geige, war sie ganz still und hat danach gesagt, wenn man den Klang hört, kommt man sofort ins Träumen. Das ist vielleicht die schönste Beschreibung für so einen Klang. Das ist Klang. Klang bringt uns auf eine Art ins Träumen, öffnet Räume, in die wir durch unseren ständig plappernden Verstand nicht reinkommen. Da muss man hören. Das Schöne ist das Wort aufhören. Ich höre etwas auf. Ich höre auch auf, meine Gedanken zu denken. Erst dann höre ich zu. Erst dann bin ich im Klang. Das heißt, der Klang lockt mich oder fordert von mir, dass ich aufhöre zu denken und dass ich damit zuhöre. Also aufhören und zuhören gehören zusammen. Dieses tief hineinhören. Also der Klang muss eine Kraft haben, die so ist, dass die Menschen stumm schweigen, still werden.
Es ist ja auch spannend, dass Sie wirklich auch diese Unterscheidung gesetzt haben zwischen Klang und Geräusch. Und nehmen an, dass hier auch die Unterscheidung zwischen Resonanz und Dissonanz dazugehört.
Ja, also Dissonanz ist vielleicht eher das Gegenstück wie Konsonanz. Resonanz ist das Phänomen, bei der Geige, das ist das eigentliche Charisma jeder Geige, sind die Resonanzen, die sie hat. Wenn ich auf die Resonanzen komme, dann brauchst du eine ganz kleine Anregung und es geschieht eine große Wirkung. Wenn ich nicht in der Resonanz bin, brauche ich viel Kraft, muss ich ständig dran schütteln. Und wenn das in Resonanz kommt, dann ist eine kleine Anregung nötig und es ist eine ungeheure Wirkung. Das ist ein schönes Gleichnis auch für unser Leben, dass wir oft meinen, wir brauchen mehr Kraft. Das stimmt nicht, sondern wir müssen mit unserem Herz in Resonanz kommen zu der Berufung, die wir haben. Also wenn ich in meiner Berufung lebe, wenn ich meiner Berufung treu bin, dann brauche ich nicht viel Kraft, sondern dann reicht eine kleine Anregung und es kommt ein guter Klang.
Hat dieser Klang etwas mit Mitschwingen und auch mit dem Mitschwingen, ich sag's mal so, auch wenn es wirklich sehr ins Philosophische reingeht, mit dem Mitschwingen mit dem Kosmos zu tun? Weil es ist, weil die ganze Zeit, auch wie Sie am Anfang davon gesprochen haben, dass, oder ich habe es Ihre Worte mit reingebracht, dass das Klang Gebet ist. Von dem, dass das Klang einen aufhören lässt, dass einen still werden lässt. Das hat ja etwas, das hat diese Dimension des Mitschwingens, des Einschwingens. Da ist etwas, und das ist wahrscheinlich auch das Geheimnis von Musik und das Geheimnis eines musikalischen Instruments, dass hier etwas klingt, das, und die Sprache formuliert das ja auch mit, was unsere Seele mitschwingen lässt, mitklingen lässt. Das sind verschiedene Dimensionen, die einerseits Dimensionen des Klanges, aber andererseits tiefe seelische Dimensionen sind, wo wir nicht zufälligerweise die gleichen Worte dafür verwenden und dadurch vielleicht etwas auch von einer kosmischen Realität hier im Spiel einer Geige zum Ausdruck kommt, das vielleicht in Worte überhaupt gar nicht so leicht zu fassen ist.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt auf das Geige spielen. Es hat was Spielerisches und der Kosmos hat auch für mich auf eine Art ist ein ungeheures Spiel und eine ungeheure Faszination. Da letztendlich, ich beschäftige mich seit einiger Zeit ja auch sehr intensiv mit den Ergebnissen der Quantenphysik und dem, was Max Planck und auch Werner Heisenberg an philosophischen Schriften geschrieben haben, was einen unglaublich demütig erstmal macht. Weil im Grunde der ganze Naturalismus oder aggressive Atheismus des ausklingenden 19. Jahrhunderts hat ja im Grunde über Religion gelächelt und gesagt, diese ganze Religionskritik, Feuerbach, Nietzsche und so weiter, ist eigentlich altbacken und unnötig, denn in 100 Jahren wird es einfach peinlich sein, an Gott zu glauben, weil es kein Platz mehr da. Das wird sich von selbst abschaffen. Die weißen Flecken auf der Landkarte werden immer kleiner, wofür man Gott einsetzen muss. Was soll das? Also man braucht gar nicht aggressiv gegen Religion sich als philosophisch oder argumentativ auflehnen. Und es ist für mich fast so was wie so ein Augenzwinkern in dieser materialistischen Philosophie, als ob Gott Augenzwinkern sagt, das wollen wir doch erstmal sehen, wer oder was sich hier abschafft. Denn 30 Jahre später, 1930, mit Max Planck, den großen Durchbrüchen der Quantenphysik, kann man sagen, ist die Materie abgeschafft. Die Materialisten haben ihre Grundlage verloren, weil die kleinsten Teilchen, das ist eines der großen Ergebnisse der Quantenphysik, die kleinsten Teilchen sind nicht materiell. Die nennt Hans-Peter Dürr, der große Heisenberg-Schüler, alternative Nobelpreisträger, war Direktor lange vom Max-Planck-Institut für Quantenphysik, für Physik in München. Der nennt die kleinsten Teilchen die Passierchen, weil er sagt, es passiert, es geschieht. Die Welt ist ein brodelndes Potenzialfeld und es geschehen, die Dinge werden in jedem Augenblick neu hervorgebracht. Das ist eine geistige Grundstruktur, sagen die Quantenphysiker. Im Grunde das, was die religiöse Sprache des Johannesevangelium im Prolog am Anfang den Logos nennt. Eine geistige Kraft, aus der heraus heißt es, und durch ihn ist alles geschaffen und nichts ist geschaffen ohne ihn. Der Logos, dieser Logos heißt Sinn. Der Sinn dieses Lebens bringt eine sichtbare Welt hervor. Und der Sinn ist die Liebe, ist die hingegebene Liebe, das ist Gott selbst, das heißt, Gott ist die Liebe. Und diese Liebe erschafft Leben, erschafft eine sichtbare Welt, manifestiert sich aber aus dem Geist heraus. Das heißt, die Quantenphysik plötzlich ist die Menschheit eigentlich, wenn sie die Ergebnisse zur Kenntnis nimmt, wieder sehr, sehr still und sagt, wir wissen sehr wenig. Es ist die, im Grunde kann man fast sagen, mit Ende des 19. Jahrhunderts sind 2.500 Jahre Wissenschaftsgeschichte erstmal fast mit einem Erdbeben Aristoteles 2.500 Jahre zum Schweigen gekommen. Als Max Planck angefangen hat, Physik zu studieren, hat sein Professor in München gesagt, er soll lieber Musiker werden, er war auch ein sehr guter Musiker, denn Physik ist eine tote Wissenschaft, es ist alles bekannt. Das muss man sich vorstellen, 30 Jahre später eine totale Verunsicherung durch die Quantenphysik, wo wir festgestellt haben, die klassische Physik ist nur ein Spezialfall. Heute rätseln wir, was ist Zeit? Ist Zeit eine konstante Größe? Was ist es? Viele, viele Fragen, die in der Physik aufgeworfen sind. Aber vor allem, es ist ein brodelndes Potenzialfeld, das Leben. Das heißt, es ist alles möglich. Alles kann geschehen, alles kann passieren. Es gibt Singularitäten, das sind im Grunde dieser Satz, alles ist möglich. Dem, der vertraut, ist ein Satz von Jesus, kann man fast sagen, ist ein quantenphilosophischer Satz. Also insofern, der ganze Kosmos besteht aus Schwingungen. Es sind die Schwingungen, die unterschiedlichen Umlauf, die Bahnen, die unterschiedlichen Schwingungsformen des Kosmos bringen das Leben hervor. Also die ganze Materie ist geordnet durch Schwingung. Und so kann man fast sagen, das ist schönerweise die Bhagavad Gita, die älteste Schrift Indiens, historisch kritisch sagt man ungefähr 600 vor Christus geschrieben, spielt dieser große Dialog zwischen Arunya und Krishna, dem Gottessohn und dem Prinzen. Die Bhagavad Gita, die damals 3000 vor Christus spielt, heißt übersetzt der Gesang des Erhabenen oder der Gesang des Heiligen, der Gottesgesang. Und das ist im Grunde die Erkenntnis, die Welt ist ein Gesang, wird hervorgebracht durch den Gesang des Heiligen. Genau das Gleiche sagt das Buch Genesis in der Bibel, also aus einem ganz anderen Kulturkreis, wenn es da heißt, und der Geist Gottes schwebte über der Tiefe. Dieses, was mit Schweben übersetzt wird, heißt eigentlich Schwingen. Es ist ein Gesang. Er schwebt über der Tiefe und es kommt das Leben. Die Materie wird hervorgebracht durch die Schwingung. Also der Materialismus hat eigentlich, wir hinken eigentlich in unserem Alltagsbewusstsein, in dem atheistischen Alltagsbewusstsein unserer Zeit, hinken wir 100 Jahre hinter den Ergebnissen der Wissenschaft hinterher.
Ich würde hier gerne eine ganz persönliche Frage noch dranhängen. Das Geigenbauen, jetzt eben im Gegensatz zum Geigenspielen, ist ja auch ein Prozess, wo ein Instrument, die Geige, aus einem Naturgegenstand, aus Holz, erst langsam, ich sag mal so, hervorgeholt wird. Mhm. Und wenn man das jetzt so bildlich verkürzt zusammenfasst, dass da irgendwo eine Fichte steht, die günstige Voraussetzungen hat und die dann aus viel Liebe, Hingabe, Meisterschaft letztendlich zu einer Geige wird, die Mozart in vielleicht höchster Vollendung zum Klingen bringen kann, da passiert ja auch etwas mit dem Holz. Wie ist diese Beziehung zwischen Ihnen und diesem Holz, mit dem Sie ja irgendwie in Dialog kommen müssen, mir fällt jetzt keine bessere Formulierung ein, um einen Fichtenstamm letztendlich auch in Beziehung in ein Feld zu bringen, in eine Welt zu bringen, die durchdrungen ist von Mozart.
Ja, also es ist eigentlich die Grundbeziehung eigentlich beim Arbeiten mit so einem Holz ist Dankbarkeit, weil das, was hier geschieht, habe ich nicht gemacht. Ich bekomme es zur Verfügung gestellt und es darf daraus was entstehen und es ist sicher das Schönste, wenn aus dem Holz eine Geige werden darf, aber eigentlich eine ungeheure Dankbarkeit, auch eine Ehrfurcht, wenn man, und das sind wichtige Grundhaltungen, Dankbarkeit und Ehrfurcht, wenn man allein nur eine Holzfaser, eine einzelne Faser unterm Rasterelektronenmikroskop anschaut, das ist ein architektonisches Wunderwerk, was da entstanden ist und was da geschaffen ist, und damit arbeiten zu dürfen, ist schon ein großes Glück. Also es ist auch hier wieder dieses Gefühl, das Wesentliche, was hier geschieht, ist nicht machbar. Sondern man kann es nur dem Nachspüren zulassen, gestalten, empfangen, was draus formen, und dann eine ungeheure Spannung, was wird daraus. Aber ich konstruiere eben nicht die Geige. Also sie ist ein Schöpfungswerk, sie ist keine Konstruktion. Das ist vielleicht das Wesentliche. Bei einer Konstruktion unterwirft der Konstrukteur das Material seiner Idee, die davor klar ist. Die wird in dem Plan skizziert. Das ist oft so dieses Gleichnis für mich für ein abartiges Gottesbild, als ob Gott ein großer Konstrukteur außerhalb des Kosmos ist, der ständig nörgelt und unzufrieden ist, weil seine Konstruktion nicht so ist, wie er sich gedacht hat und alles schief geht. Aber das Gegenteil davon ist Schöpfung, ist der Schöpfer. Und die Geige zu bauen ist ein Schöpfungsakt, weil im Entstehen erst klar wird, was werden kann. Und so glaube ich, das ist eigentlich so das Gleichnis dafür, dass auch wir, so wie wir leben, mittendrin sind in einem gewaltigen Schöpfungsakt. Die Schöpfung ist nicht zu Ende. Es kann so werden oder es kann anders werden. Also dieses schöpferisch Sein am Instrument und selber die Welt und die Entstehung unseres eigenen Lebens und die Entfaltung des eigenen Lebens als einen Schöpfungsakt zu sehen, ist schon was sehr Beglückendes, was eigentlich das die Grundlage oder das Wesen des Glaubens ist.
Sie sprechen es in Ihren Büchern ja immer wieder an und Sie haben das auch in dem Gespräch zum Ausdruck gebracht, wo Sie einfach auch vom Menschen als Persona und als Durchklingen den Menschen als solches angesprochen haben. Da ist etwas, wo das Werden einer Geige und das Werden von uns als Person zumindest in Resonanz oder in einem Vergleich wahrnehmbar ist. Ist da etwas, was so aus der Sicht eines Geigenbauers, wo man sagen kann, da ist aus dem Werden der Geige etwas, das auch für uns als Werden als Menschen eine Rolle spielt, wo wir einfach, indem wir wahrnehmen, wie eine Geige wird oder wie ein Instrument wird, das wirklich Klang bis zur höchsten Vollendung zum Ausdruck bringen kann, dass das etwas auch sagt, wie wir Mensch werden können.
Ja, ich denke, da sind viele, viele Erfahrungen im Werdegang der Geige, die unmittelbar ausdrücken, was es heißt, Mensch zu sein. Also eins, das ist immer wieder diese Gleichnishaftigkeit. Eins, was mir spontan stark einfällt, ist dieses, ich kann es nicht erzwingen. Ich kann den Klang nicht aus dem Holz herauszwingen. Also dieses Spüren, hineinhören, sich einlassen, das, was ich Intuition nenne, ein ganz tiefes Gespür für das, was geschehen kann, das ist eine gewaltige Lebensschule, weil es mich löst oder weil es in Frage stellt, die ganze Zwanghaftigkeit, die der Mensch sich selbst gegenüber hat. Zu sagen, es muss doch so und so sein in meinem Leben, ich muss doch das und das erreichen. Und dieses, wie sehr wir uns so ein Joch des Müssens auferlegen und ständig von Müssen sprechen, was muss ich tun? Und ich sage, wir müssen nicht viel. Das ist kein Müssen, unser Leben, sondern es ist viel, viel mehr ein wachsames Beobachten. Es ist Zulassen, was geschieht. Es ist Spüren, was geschehen kann. Hat viel mehr mit Vertrauen zu tun. Ich vertraue mich dem an, was geschehen kann. Ich spüre, ich höre hin, ich schaue hin, was geschieht. Aber es ist kein Müssen. Mhm. Und so ist der Werdegang der Geige schon was. Wenn ich es erzwingen will, dann geht es schief. Und wenn wir unser eigenes Leben erzwingen wollen, wenn wir Beziehungen erzwingen wollen, ohne hineinzuspüren, was gerade geschieht und was los ist, dann gehen auch Beziehungen schief, dann geht alles schief. Aber deswegen ist es so ein tolles Gleichnis für Vertrauen eigentlich.
Lassen Sie mich die Frage auch umdrehen. Mhm. Haben die Geigen Sie verändert?
Ja, das glaube ich sehr. Also ich glaube, ich habe eigentlich erst durch den Geigenbau begriffen, was eigentlich das Wesen meines Glaubens und des Lebens ist. Also der Geigenbau ist eine Lebensschule und da bin ich sehr, sehr glücklich. Und zwar nichts, was durch Nachdenken entsteht. Die schönsten Dinge entstehen eigentlich, wenn ich nicht drüber nachdenke, sondern wenn ich sie zulasse. Und im Geigenbau selber, ist ein großes Glück, eine große Erfüllung, Geigenbauer zu sein und so einen Klangkörper entstehen zu lassen und dann zu sehen, wenn ein Musiker ihn in die Hand nimmt und die ersten Töne spielt, was es für einen Menschen bedeuten kann. Und wie so eine kleine Geige dann, die gerade noch auf der Werkbank lag, ein paar Wochen später in einem großen Saal gespielt wird und die Menschen, 2000 Menschen sind still und dann hören in diesen Klang hinein, in die Komposition. Also das ist schon ein großes Glücksgefühl.
Wenn Sie sagen, es ist eine Lebensschule und Sie sagen, das Eigentliche dieser Lebensschule sind nicht die Gedanken, die man sich darüber macht. Was ist die Lebensschule?
Ja, ich denke, die Lebensschule ist, die stark im Geigenbau ist, dieses Wachsamsein, zu spüren, was geschieht, was ich in der Hand habe, im Grunde die Verheißung des Holzes herauszuspüren, also zu spüren, was ist möglich. Es ist nicht alles möglich, aber zu spüren, was ist das Verheißen. Verheißungsorientiert zu leben ist übrigens auch was anderes als erfolgsorientiert zu leben. Das Erfolgsorientierte hat was sehr, sehr Zwanghaftes oft, was sehr Verbissenes, wo wir sagen, das muss ich doch erreichen. Und dann setzen wir ein Ziel vor, das vielleicht unangemessen ist. Da ist die Lebensschule, dass ich sage, nein, ich lebe verheißungsorientiert. Ich möchte spüren und fragen, was ist die Verheißung des Momentes, was ist heute möglich, was ist die Verheißung einer Begegnung, wenn ich einem Menschen begegne, die Verheißung eines Gespräches, jetzt das Telefongespräch oder das Radiointerview, was wir haben. Also was ist möglich, ist eine ganz andere Frage, als ich setze mir davor ein starres Ziel und unterwerfe mich diesem Ziel. Also ich denke, das hat was zu tun mit einem wachsamen Leben, mit einem spürenden Leben, was eigentlich alles Qualitäten dessen sind, was wir ausleben können.
Jetzt haben wir uns hier schon ein paar Fragen auch per E-Mail erreicht. Ich möchte gern eine mal vorlesen. Da schreibt eine Hörerin, lieber Herr Schleske, was für ein poetischer Beruf. Er erscheint so zeitlos. Ist das so? Überschattet die Technologie gar nicht den Zauber ihrer Werkstatt? Oder auch anders gefragt, inwiefern hat sich dieser Beruf geändert durch die Technologie?
Ja, interessanterweise, auch wenn ich jetzt so intensiv eigentlich in die Physik gegangen bin und extra Physik studiert habe einige Jahre, um ein besserer Geigenbauer zu werden und zu sein, muss man sagen, solange das Ziel, um das es geht beim Geigenbau, eine sinnliche Größe ist, weil etwas ist, was die Seele berührt, kann die Technik nur ein Werkzeug sein, aber sie kann nie das ersetzen, was es bedeutet, eine Beziehung zum Holz zu haben und eine Beziehung zu einem Menschen, zur Seele des Menschen zu haben. Also insofern die Intuition, das sich hineinspüren, das hineinfühlen in das Holz, ist das Wesentliche. Und ja, es gibt ein paar tolle physikalische Werkzeuge, würde ich sagen. Also die Technik ist dann nur ein Werkzeug, was mir auch hilft, wenn es um die Akustik geht. Da mache ich ja solche Resonanzanalysen auch und analysiere das Instrument. Aber das Geheimnis des Klanges entzieht sich eigentlich dem technischen Zugriff. Mhm.
Damit haben Sie auch schon das Schlüsselwort gesagt, mit dem ich gern hier noch eine Frage dazulegen möchte, zu der Frage von der Hörerin. Es scheint mir, dass so ein Beruf wie der Geigenbauer insofern auch weit über sich hinausreicht, als er uns kulturell etwas zu lernen scheint, nämlich etwas, was durch den technischen Zugriff, der ja doch zu einer sehr fundamentalen Grundlage unserer Kultur geworden ist, der technische Zugriff auf die Welt, dass der als solches nicht zu Vollendung führt, dass hier etwas in diesen technischen Zugriff verloren geht, wo jemand wie ein Geigenbauer uns, und das finde ich auch das Spannende an diesem Gespräch, sagen kann, dass ich mich für etwas ganz anderes aufmachen muss, um letztlich eine Geige wirklich zu einer guten Geige werden zu lassen. Das hat nichts mit diesem technischen Zugriff zu tun, sondern das hat etwas mit dem, was Sie auch als Klang angesprochen haben, als Resonanz angesprochen haben, als Beziehung angesprochen haben. Da ist ein anderes Weltverhältnis, das ich da aus Ihnen heraus höre, das ja nicht nur für Sie als jemanden, der einfach dieses intime, erotische Verhältnis mit dem Bauen von Geigen wichtig ist, sondern wo man auch sagen könnte, dass das hat der Kultur, also unsere Kultur auch etwas zu sagen, dass hier ein Moment, das vielleicht in den Hintergrund getreten ist, gerade auch durch solche, ich würde so formulieren, altehrwürdige Künste wie den Geigenbau wieder zu Bewusstsein gebracht werden kann. Würden Sie dem so zustimmen?
Ja, ich denke, es ist immer dann, es hat dann was, hat dann so eine große Kraft im Grunde, wenn tatsächlich was Zeitloses da drin liegt. Also dieses Zeitlose geht von Kultur zu Kultur und wird immer unterschiedlich ausgedrückt. Aber ich würde nicht vielleicht, also ich würde nicht den Widerspruch zur Technik sehen, glaube ich. Das wäre mir jetzt zu schablonenhaft vielleicht sogar, je nachdem, was man darunter versteht und der Technik. Also ich selber habe als Jugendlicher auch E-Gitarre gespielt in einer Rockband und Röhrenverstärker gebaut und wir haben eigene Lieder geschrieben. Das war ja alles auch Technik, Lautsprecher und so. Das ist kein Widerspruch. Das ist auch ein ungeheuer kraftvoller Ausdruck unserer Jugend gewesen. Das war richtig starke Musik, Rockmusik. Oder Gary Moore ist einer der für mich atemberaubendsten Gitarristen, der ein großes Vorbild für jeden Geigenbauer ist, wo ich wirklich geweint habe, als der gestorben ist vor einigen Jahren. Frühere Gitarrist von Thin Lizzy und der eine ungeheure Stimme hatte, eine Kraft hatte. Der hat E-Gitarre gespielt und ist ein Ausdruck von Seele, dass man wirklich Gänsehaut kriegt. Also das ist auch Technik. Also oder wenn Menschen sich über das Internet austauschen, ist ja auch Technik. Ich denke, das Entscheidende ist, dass es eine Beziehung ist, dass es eine Begegnung ist zwischen zwei Menschen und das oder zwischen Menschen und ob es dann das Werkzeug dafür Technik ist oder ob es ohne Technik ist, ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. Vielleicht habe ich aber auch die Frage da falsch verstanden, das kann auch sein.
Ja, ich würde mir auch zustimmen, dass der Gebrauch von Technik, ja, ob das jetzt sozusagen auch der scharfe Stahl ist, den sie brauchen, um überhaupt eine Geige produzieren zu können, das ist ja auch schon eine Form von Technik. Oder eigentlich ein Internetradio, über dem wir uns gerade begegnen, das ist natürlich eine sehr komplexe Form von Technik. In unserer Kultur vielleicht sehr im Vordergrund steht, ist dieses technische Verhältnis zur Welt.
Vielleicht ist damit auch gemeint, vielleicht müssen wir einen anderen Begriff nehmen, nicht technisch, sondern die Art von Verzweckung, also das Zweckfreie. Mhm. Das ist das Wesentliche, was eigentlich die Poesie, da war jetzt gerade in der Frage dieses Wort auch poetischer Beruf, das Poetische ist, dass es zweckfrei ist, dass es nur einfach schön sein darf, dass es Begegnung ist und dass es nicht eine Nützlichkeit braucht, nicht berechnet werden kann, nicht in Zahlen ausgedrückt werden kann, also technisch im Sinne von, ich kann, wenn ich Musik mache, im Gegensatz zum Sport, da kann ich sagen, wer ist weiter gesprungen, wer ist höher gesprungen, wer ist schneller gelaufen, wer hat mehr Tore geschossen, ich kann es bewerten, ich kann es zählen. Diese ganzen Bereiche von Begegnung, wenn es um die Seele geht, wenn es um die Musik geht, dann ist es absurd zu fragen, wer war der Erste, wer hat besser gespielt. Also es werden zwar Musikwettbewerbe gemacht, das finde ich ein Widerspruch in sich, absolut absurd, einen Musikwettbewerb zu veranstalten, denn die Frage ist, was habe ich gehört? Ich kann es nicht bewerten. Also diese Dinge, die sich einer technischen Bewertung entziehen, das ist eigentlich das, wovon wir leben. Und da würde ich sagen, gut, vielleicht ist das in die Richtung so ein bisschen gemeint. Wir leben in einer quantifizierbaren Zeit, in der alles bewertet wird und gemessen wird. Und hier haben wir es plötzlich zu tun mit Dingen, deswegen berührt es auch den Glauben so stark, die nicht messbar sind, die nicht bewertbar sind, sondern denen ich mich nur, im Grunde, auf die ich mich nur einlassen kann, selber einlassen, anvertrauen kann.
Ja. Eine weitere Frage, die auch von einem Hörer hier kommt, heißt, das ist ein sehr interessantes Gespräch, Herr Schleske, sagen Sie, Sie sagten, Sie wären in gewissem Sinn auch Heiratsvermittler. Machen Sie Auftragsarbeiten? Wie gehen Sie da vor? Haben Sie ein Bild des zukünftigen Spielers vor sich?
Ja, das ist eine tolle Frage. Ich habe da lange Zeit lernen müssen und bin Gott sei Dank seit einigen Jahren, das ist die große Befreiung für mich gewesen, ganz weggekommen von Auftragsarbeiten. Also ich mache keine Auftragsarbeiten mehr, sondern es ist mehr so eine Wolke von Interessenten, Leute, die kommen, die mich kennenlernen, die Instrumente kennenlernen, die ich auch kennenlernen möchte. Aber ich mache nicht mehr so, wie ich es vor einigen Jahren gemacht habe, dass ich dann sage, gut, ich baue dir eine Geige, du hast jetzt eine Geige von mir kennengelernt und die Leute sind vielleicht begeistert von dem, was sie erlebt haben und warten dann ein Jahr oder anderthalb Jahre und dann sage ich, jetzt ist deine Geige fertig. Das war ein ungeheurer Krampf. Da haben die Leute teilweise 3 Nächte lang nicht mehr geschlafen, weil sie gewusst haben, jetzt quasi muss ich mich ja verlieben in die Geige, die fertig ist, ob es dann die richtige Geige ist. Und wenn man unter diesem Krampf steht, ich muss mich jetzt verlieben, weil jetzt ist die Geige fertig, dann verliebt man sich ganz bestimmt nicht. Und die Leute haben zum Teil, wenn sie in der Werkstatt waren, das erste Mal hier waren, einfach nur mal ganz unverbindlich eine Geige probiert haben, dann ist es manchmal passiert, dass sie sich verliebt haben und jetzt ist dann der Krampf da, jetzt muss das wiederholt werden. Und jedes Instrument ist anders. Also insofern mache ich das nicht mehr mit festen Aufträgen, sondern ich weiß, welche Leute auf Instrumente warten. Ich habe die auch kennengelernt und dann baue ich die und dann sage ich relativ unverbindlich, ich möchte dir eine Geige bauen und du brauchst Geduld und irgendwann rufe ich an oder schreibe einen Brief und sage, jetzt ist eine Geige fertig, die könnte die richtige sein. Und ich lasse es bewusst so ein bisschen vage. Und dann kann derjenige kommen und es probieren, aber ich möchte es nicht in diese krampfhafte Auftragssituation hereinbringen. Auch ich selber bin viel freier, wenn ich einfach Geigen bauen kann, die ich selber spüre, wie ich es gerade möchte und wie ich merke, jetzt soll es so sein. Jetzt habe ich gerade eine Geige fertig, die erschüttert mich fast. Die hat so einen atemberaubend kraftvollen Ton in der Tiefe, was so satt ist. Die bremst den Bogen bis auf Stillstand runter im Fortissimo, weil sie so ungeheuer viel Energie aufnimmt. Das ist eine wilde Geige. Die hat was von einem wilden Tiger oder von einem Jaguar. Die kann nicht jeder spielen. Die ist auch schwer zu spielen. Die darf ich jetzt nicht jedem in die Hand geben. Aber wenn man es schafft, diese Tiefe zu beherrschen, oder mit dieser Tiefe zu kämpfen, nicht beherrschen, es ist ein Kampf, mit dieser Geige zu kämpfen, dann wird man unglaublich belohnt. Aber da weiß ich, jetzt brauche ich einen starken Musiker. Jetzt kann ich nicht jemand anrufen, der eigentlich so einen ganz zaghaften, tastenden, vorsichtigen Ton hat, sondern jetzt jemand, der richtig kämpfen will. Also mit so einer Geige muss man kämpfen. Und das heißt, ich bin selber erschrocken oder erstaunt und positiv überwältigt jetzt von dem Klang, den ich jetzt auf der G- und der D-Seite erlebt habe vorher. Die ist jetzt gerade fertig geworden. Bin sehr glücklich drüber und überlege mir jetzt, ja, für wen könnte das jetzt die Geige sein? Und das ist viel schöner, dass ich das quasi aus dieser ganzen Menge von Interessenten dann versuche, mich reinzuspüren, wer ist es, zu wem passt jetzt dieses Instrument.
Wenn ich Sie so höre über die Charakteristik einer Geige, ist eine Frage, die ich hier einfach gern dazu stellen möchte. Jemand wie Sie, der sich einfach jetzt über Jahrzehnte mit Geigenbau beschäftigt, ich nehme an, Geigen haben ihre Individualität, aber es sind wahrscheinlich auch so eine ganze Familienverwandtschaften von Geigen geben. Gibt es sozusagen Geigen, die, wenn Sie von Geigen reden, sehen Sie hier einfach bestimmte Geigen, wie Sie jetzt gesagt haben, eine wilde Geige, gibt es auch eine leise Geige, gibt es auch eine zaghafte Geige, gibt es harte Geigen, gibt es weiche Geigen? Dieses Universum der Geigen, das Sie wahrscheinlich so wie selten jemand kennen. Wie würden Sie dieses Universum für jemanden, der wie wir davon wirklich keine Ahnung hat, beschreiben?
Ja, also da gibt es auf jeden Fall Kriterien, wenn man eine Geige beschreibt, wo ich, je älter ich werde und je länger ich das mache, jetzt sind das jetzt schon Jahrzehnte, desto mehr würde ich sagen, es gibt objektive Kriterien, die eine gute von einer schlechten Geige unterscheiden. Das hätte ich früher so stark gar nicht gesagt. Und es gibt ein paar emotionale und subjektive Kriterien, aber die objektiven Kriterien, die sind erstmal wichtig zu spüren als Geigenbauer. Eine Geige, also ganz wesentlich dabei, eine Geige, die nicht formbar ist im Ton, die starr ist, die immer das Gleiche macht, egal wie ich sie anpacke, die nicht flexibel ist, mit der ich nicht zaubern kann, ist keine gute Geige. Sondern eine Geige, das ist das Notwendigste überhaupt, ist die Modellierbarkeit des Tones. Das heißt, ich spüre eine ungeheure Sensibles gegenüber, nur ein ganz kleines bisschen mehr Gewicht mit dem kleinen Finger oder mit dem Ringfinger am Bogen oder ein bisschen ein anderes Vibrato, die Fingerkuppe ein kleines bisschen anders aufsetzen beim Vibrato und der Ton blüht auf oder ich kann ihn verdunkeln, ich kann ihn konzentrieren, ich kann ihn bündeln, ich kann einen ganz weiten, sanften Ton machen. Also ob die Geige das erlaubt, diese vielen Farben, diese Klangfarben, wie ein Maler, der ein Bild malt, wenn der nur Grün- und Blautöne hat auf seiner Palette, dann stehen einfach lauter Mondlandschaften. Aber er wird sagen, ich kann nicht malen. Ich habe kein Rot, ich habe kein Gelb, was soll ich malen? Also dieser Farbenreichtum, der ist nötig. Und wenn der nicht da ist, ist es einfach eine schlechte Geige. Das hat meistens damit zu tun, dass viel zu viel Energie im Mittelbereich ist und dieser Mittelbereich immer dominiert, eintönig, einfarbig sozusagen klingt und die Tiefe fehlt und die Leuchtkraft der Höhe fehlt. Das sind die typisch schlechten Geigen. Eine gute Geige hat auf verschiedenen Resonanzgebieten so viel Energie, dass ich damit spielen kann, dass ich sagen kann, ich kann abdunkeln, ich kann den Ton ganz wie ein Kellergewölbe, ein muffiges Kellergewölbe in Klang zaubern, ganz ein abgedunkelter Ton, der fast ausfranst und ich kann ihn so bündeln und konzentrieren und feurig werden lassen und eine leuchtende Kraft rauszaubern, weil ich wieder mehr Energie in den oberen Bereich lege. Also das kann eine gute Geige. Aber dann gibt es ganz viele Kriterien, wo ich sagen würde, die Geige ist nicht das ist nicht objektiv. Also es gibt Geigen, die darf man nicht forcieren. Da muss man drunter bleiben, muss sich rantasten, darf nicht kämpfen. Die sperren sich sofort und machen zu. Ein ganz was Edles, auch Süßes und Feines im Klang. Die Geigen wollen respektiert werden. Das ist und eine ganz andere Schule, die Guarneri del Gesù auch sehr stark gebracht hat, die mir auch sehr entspricht, sind auch Geigen, die sehr leidenschaftlich sind, die fauchen können, die aufschreien können, die belastbar sind, die kämpfen wollen. Also die auch einen großen Ton haben, sehr viel Energie aufnehmen und wo man richtig außer Atem ist, wenn man drauf gespielt hat, das liebe ich. Also ich liebe das Intensive, den intensiven Kontakt. Also meine Instrumente haben alle das ist das Geheimnis, eine große Kraft auf der einen Seite, was notwendig ist, aber dann die Notwendigkeit ist auch eine große Sanftheit da. Also Kraft und Sanftheit, beides gehört zusammen. Wenn es nur Kraft ist, dann ist es harsch und unangenehm. Wenn es nur sanft ist, dann ist es konturlos. Also dieses Geheimnis von Sanftheit und Kraft, das nenne ich einen harmonischen Gegensatz. Diese ganzen harmonischen Gegensätze, die machen eigentlich die Schönheit erst aus.
Herr Szeszke, wir sind auch schon am Ende unserer Sendezeit. Ich darf noch mal ganz kurz Ihre Bücher erwähnen. Das eine Buch heißt Herztöne, Lauschen auf den Klang des Lebens. Das andere heißt Der Klang vom unerhörten Sinn des Lebens. Beide im Buchhandel erhältlich. Herr Szeszke, herzlichen Dank auch jetzt gerade für diese doch sehr lebhaften und eindringlichen Beschreibungen der Individualität und des Charakters der Geigen. Ich glaube, allein darin und auch mit der Art und Weise, wie Sie sie beschreiben und wie im Zentrum Ihres Beschreibens auch die Ausdrucksmöglichkeit vom Klang mitschwingt, ist, glaube ich, auch das, was immer so so mit Thema war dessen, was wir heute angesprochen haben, wie es auch eine Seelenverwandtschaft zwischen dem Klangkörper einer Geige und dem Klangkörper von uns als Menschen gibt. Und hier wahrscheinlich das, was Sie auch als Lebensschule hier angesprochen haben, auch mit zum Ausdruck kam. Auch danke dafür, dass Sie das hier so mit in diese Sendung mit eingebracht haben.
Ja, sehr gern. Danke.
Einen schönen guten Abend. Auch herzlichen Dank für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie mit dabei waren. Und einen guten Abend aus Frankfurt.
Vielen Dank.